Detektor FM. Zurück zum Thema.
Tunesien, Algerien, Marokko. Geht es nach dem Willen der Bundesregierung? Sollen diese drei Länder zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden? Noch ist nichts entschieden. Die Abgeordneten im Bundestag diskutieren noch über diesen Vorschlag. Doch was würde sich für die drei Länder ändern? Sollten sie tatsächlich zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt werden? Wir von Detektor FM gehen dieser Frage nach und schauen uns die aktuelle Situation vor Ort näher an. Heute wollen wir über Marokko sprechen und dazu spreche ich mit Helmut Reifeld. Er leitet das Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer Stiftung in Marokko. Guten Tag, Herr Reifeld.
Schönen guten Tag.
Marokko soll, ich habe es schon gesagt, sicheres Herkunftsland werden. Sollte das umgesetzt werden, hätten die Menschen aus dem Land kein Anrecht mehr auf Asyl. Was sind dann die Hauptgründe, warum Marokkaner ihre Heimat verlassen wollen?
Das sind teilweise wirtschaftliche Gründe, zum anderen haben aber auch Abenteuerlust und die Lust auf was Neues. Das heißt also, was die wirtschaftlichen Gründe betrifft, es gibt ein großes Stadt-Land-Gefälle, noch immer. Es ist eigentlich eines der stärksten innerhalb der arabischen Welt. Die Bildungssituation auf dem Land ist nach wie vor eine Katastrophe und damit verbunden eben auch die wirtschaftliche Entwicklung. Das ist in den Städten ganz anders. Aber es gibt natürlich auch eine Bildungselite, die schon im letzten Herbst das als etwas Attraktives empfunden hat, sich in diesen Strom einzureihen und ihr Glück zu versuchen. Also was die Marokkaner in Deutschland betrifft, muss man unterscheiden zwischen denen, die eben schon seit langem da sind und die gerade erst im letzten Herbst aufgebrochen sind. Bei denen, die schon länger da sind, ist es eigentlich eine regelmäßige Fluktuation. Das heißt, Marokko ist nicht nur Ausreiseland, nicht nur Transitland, sondern eben auch eigenes Ausreiseland. Das heißt, es sind seit Jahrzehnten einige Tausend, ich schätze es inzwischen 2.000 und 3.000, in bestimmten Städten beruflich tätig. Das sind vor allen Dingen, also Köln gehört dazu, aber auch andere Städte im Ruhrgebiet und ja verstreut, einzelne Städte. Das ist aber ganz wichtig für die marokkanische Wirtschaft, weil die Rücküberweisungen von diesen Leuten, von den Marokkanern, die seit Jahrzehnten in Deutschland arbeiten, enorm sind. Dies entspricht vom Volumen her genau dem, was auch durch die Wirtschaft an Devisen ins Land fließt. Das muss man deutlich unterscheiden von denen, die nur aus Marokko zu kommen scheinen, aber hier nur durchgereist sind, also Flüchtlinge aus Subsahara. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das wären dann die, die wir als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen. Das sind die Massen, die sich dann vor den beiden Exklaven, Ceuta und Melilla, das sind die beiden einzigen Chancen, um nach Spanien rüberzukommen, hier sammeln.
Wie erleben Sie das denn vor Ort in Marokko? Herrscht da auch unter den Marokkanern trotzdem so eine Art Aufbruchstimmung oder gar nicht?
Nein, auch von Aufbruchstimmung kann man hier nicht reden. Also es ist gar keine Stimmung da, weil es in Marokko kontinuierlich besser wird. Die wirtschaftliche Lage hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich verbessert. Das Lebensalter hat sich enorm erhöht, das durchschnittliche Lebensalter. Und die Wirtschaftskraft hat sich in den letzten 30 Jahren um 200% gestiegen. Also in den Städten boomt Marokko und auch in der ganzen Küstenregion. Also wenn man das mal in Zahlen auszudrücken versucht, Marokko hat das größte Autobahnnetz in Nordafrika. Das hat also inzwischen über 2000 Autobahnkilometer. Marokko hat den größten Umschlagshafen in Afrika, das ist Tanger Med, also ein reiner Umschlagshafen für die Schiffe, die aus Asien durch den Suezkanal kommen und entweder über den Atlantik nach Norden, nach Großbritannien, Rotterdam, Hamburg wollen oder rüber in die Vereinigten Staaten oder nach Amerika. Die Ladungen werden dort umgeschlagen. Die haben eines der kürzesten Umschlagzeiten der Welt. Und das Spektakuläre ist, das ist jetzt schon der größte Umschlaghafen Afrikas. Und direkt daneben, das müssen Sie sich also auf der afrikanischen Küste von Gibraltar vorstellen, also direkt neben dem jetzt existierenden Umschlaghafen, wird genau der gleiche nochmal gebaut. Vor 2 Wochen wurde der eröffnet. Das ist unglaublich. Das hat dann chinesisches Niveau anschließend.
Trotzdem versuchen ja viele Flüchtlinge, wie Sie schon gesagt haben, nicht nur Marokkaner, aber von Marokko aus über das Mittelmeer nach Spanien zu kommen. In Melilla und Ceuta sitzen die teilweise auch unter miserablen Bedingungen fest. Wie stabil ist denn die Lage in Marokko momentan?
In Marokko ist die Lage außerordentlich stabil. Die sitzen fest, das ist richtig. Aber man muss dazu sagen, dass Marokko seit 2 Jahren eine Offenheit gezeigt hat gegenüber den Migranten, die geradezu einmalig ist. Marokko hat im vergangenen Jahr 27.000 dieser Migranten eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erteilt. Das ist für die Migranten, die aus Subsahara-Afrika kommen, ist Marokko schon das Ziel ihrer Träume. Die haben hier, wenn auch keine Brillanten, aber sie haben überhaupt Arbeitsmöglichkeiten. Und es gibt auch viele Unterstützungsinitiativen von internationaler Seite. Die OIM, die Internationale Migrantenorganisation, kümmert sich sehr um die und die finden auch zum größten Teil Arbeit. Arbeiten dann hier ein paar Jahre und werden auch wahrscheinlich wieder zurückgehen. Wir haben gerade von Seiten der Adenauer Stiftung eine Umfrage unterstützt von der Universität hier, aus der hervorgeht, dass 2/3 von denen in absehbarer Zeit wieder in ihre Heimatländer zurück wollen. Das muss man sich mal klar machen. Das sind 27.000, die nicht mehr nach Europa kommen. Da haben wir Marokko zu verdanken.
Das heißt, für Sie wäre es richtig, wenn Marokko zum sicheren Herkunftsland erklärt wird?
Also ich habe damit überhaupt kein Problem und die Marokkaner auch nicht. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, es gibt schon einige kritische Punkte, die dann von Menschenrechtsorganisationen oder von Amnesty International angemerkt werden. Es gibt Problemfälle, was die Pressefreiheit betrifft, die freie Meinungsäußerung. Also es ist nicht so schlimm, wie man sich das jetzt häufig vorstellt. Es gibt gewisse Tabuzonen und wer die bewusst durchbricht, um zu provozieren, der muss natürlich mit Reaktionen rechnen. Ja, die Tabuzonen sind eigentlich allen bekannt. Man darf nicht den Islam als Ganzes, als Staatsreligion verunglimpfen oder unangemessen in Zweifel ziehen. Das Zweite ist, man darf nicht die Person des Königs beleidigen. Man darf nicht die Legitimität des Königs in Frage stellen. Und das Dritte sind die Südprovinzen. Was wir hier Südprovinzen nennen, heißt in Europa in der Regel Westsahara. Die Zugehörigkeit dieser Westsahara, wenn Sie so wollen, zu Marokko. Aber so gut wie kein Marokkaner stellt die in Frage. Nur wenn man sie in Frage stellt, dann muss man mit Repressionen rechnen.
Würde sich dann in dem Land trotzdem was ändern, wenn jetzt Marokko zu einem sicheren Herkunftsstaat in Deutschland erklärt wird?
Nein, warum sollte sich was ändern? Der König hat ja schon zugesagt, dass er dann auch ausgewiesene Marokkaner zurücknimmt.
Die Menschen, die flüchten, würden dann in andere Staaten flüchten oder doch zu Hause bleiben?
Die werden wahrscheinlich versuchen, hier zu bleiben oder in absehbarer Zeit wieder in ihre Heimatländer zurückzukommen. Vielleicht werden auch noch einige flüchten. Vor kurzem ist es wieder 20 gelungen, über den Zaun bei Ceuta zu kommen. Das ist aber sehr riskant und gelingt nur wenigen. Und man muss dazu sagen, dass Spanien sehr viel Geld aufwendet, also im Sinne der Europäischen Union, die davon abzuhalten. Das bedeutet natürlich auch, das muss man auch offen sagen, aus menschenrechtlicher Sicht, dass die Leute häufig einfach nur schlichtweg verprügelt werden. Da gibt es eine eigene marokkanische Miliz, die dafür bezahlt wird von Spanien.
Tunesien, Marokko und Algerien sollen sichere Herkunftsländer werden. Was es für die Länder im Einzelnen bedeuten würde, das schauen wir uns in diesen Tagen näher an. Heute habe ich mit Helmut Reifeld über Marokko gesprochen. Wir haben ihn im Auslandsbüro der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung in Rabat erreicht. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Schneller abschieben. Auch Flüchtlinge aus Tunesien, Marokko und Algerien. Das ist das Ziel der Bundesregierung. Sichere Herkunftsstaaten heißt hier das Schlüsselwort. Und Flüchtlinge aus diesen Ländern können dann leichter abgeschoben werden. Voraussetzung ist, dass Menschen in den Ländern keine politische Verfolgung fürchten müssen. Das sagt zumindest das deutsche Grundgesetz. In der Praxis bedeutet das dann, dass die Chancen auf Asyl in Deutschland deutlich sinken. Und das soll also auch bald für Flüchtlinge aus Algerien gelten. Dabei ist die Einstufung als sicheres Herkunftsland sehr umstritten. Wie sicher Algerien ist, darüber spreche ich jetzt mit Merin Abbas. Er ist bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung für Algerien und Libyen zuständig. Schönen guten Tag, Herr Abbas.
Guten Tag.
Sie sind ja regelmäßig in Algerien und haben auch täglich Kontakt dorthin. Können Sie uns erklären, was denn die Hauptgründe sind, warum Algerier ihre Heimat verlassen wollen?
Ich denke, dass Algerien ist relativ im Vergleich zu den anderen arabischen Ländern ein sicheres Land. Man würde vermuten, dass dort keine Gründe gibt, das Land zu verlassen. Jedoch die politische Lage und die wirtschaftliche Lage dort führt dazu, dass die Algerier, vor allem die jungen Algerier, das Land verlassen. Es ist so, dass nach der arabischen Revolution, arabischen Frühling in Algerien auch die Hoffnung bestand, dass dort zur politischen Öffnungen kommen wird. Das heißt, dass der politische Spielraum sich erweitern würde, dass die Leute, die Aktivisten auch frei arbeiten können. Das ist nicht der Fall gewesen. Bouteflika, der Präsident und sein Clan haben den sozialen Frieden erkaufen können. Das ist bis letztes Jahr gut gegangen, aber durch die sinkenden Ölpreise, es ist so, dass die algerische Regierung den sozialen Frieden nicht mehr erkaufen kann. Subventionen, soziale Wohnungen, günstige Kredite für junge Algerier, damit sie sich Auto leisten können, das ist alles nicht mehr möglich. Geschuldet dadurch, dass sozusagen der Ölpreis sich die Preise um die Hälfte gesunken sind.
Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die kritisiert in ihrem aktuellen Report ja auch die Lage in Algerien. Da heißt es, Frauen würden unterdrückt, Aktivisten und Journalisten würden festgenommen und bei gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierung und Opposition sei es auch mehrfach zu Toten gekommen. Wie passt das dann mit einem Status eines sicheren Herkunftslandes zusammen?
Genau, Sie haben ja eingangs in Ihrer Einführung gesagt, dass die Definition laut Grundgesetz heißt politische Verfolgung. Das ist aber etwas irreführend, weil im Grunde genommen fühlen sich die Menschen in Algerien nicht sicherer. Also laut unseren Einschätzungen kann Algerien nicht als sichere Herkunftsstadt bezeichnet werden, weil dort Menschen willkürlich verhaftet werden, Gewerkschafter, Menschenrechtsaktivisten in ihrer Arbeit gehindert werden, sie werden entlassen. Das ist eine Art politische Verfolgung. Natürlich auch andere Flüchtlinge werden misshandelt, Flüchtlingskonventionen werden in Algerien nicht eingehalten, Homosexualität steht unter Strafe in Algerien. Wenn man das alles anschaut, kann man eigentlich nicht davon ausgehen, dass es ein Land ist, in dem sich Menschen frei äußern können. Das ist kein Land, in dem Menschen sich selbst verwirklichen können. Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, das sind Grundwerte, die in Algerien überhaupt nicht eingehalten werden. Auch beispielsweise Pressefreiheit, unabhängige Medien stehen stets unter Druck. Es gab einen privaten Fernsehkanal, El Atlas, der wurde 2014 komplett eingestellt. Andere unabhängige Medien wie die Tageszeitung Al-Watan, die wird schikaniert, da werden Unternehmen daran gehindert, dort Werbungen in Auftrag zu geben, um man versucht dann dadurch den Al-Watan die Finanzierungsquellen zu entziehen. Wir haben jetzt auch zuletzt gesehen, dass zwei französische Journalisten von Le Monde und eine andere Zeitung kein Visum bekommen haben, um über den Besuch des Premierministers zu berichten. Es gibt auch UN-Sonderberichterstatter wie derjenige für Folter sowie die UN-Arbeitsgruppe über erzwungenes und unfreiwilliges Verschwinden. Die erhalten alle kein Visum, damit sie ins Land reisen können und berichten können. Das sind Zustände, wo man eigentlich dann nicht wirklich behaupten kann, dass wir hier über einen sicheren Herkunftsstaat reden können.
Also aus Ihrer Sicht nicht sicher?
Aus meiner Sicht ist absolut nicht sicher. Wie gesagt, was versteht man unter sicher? Wie ich eingangs gesagt habe, im Vergleich zu Libyen, Jemen, Syrien, teils Irak, es gibt keinen Krieg, es gibt noch keine IS-Kämpfe, aber alles, was wir unter demokratische Werte verstehen, wie Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, meinungsfreie Presse, persönliche Freiheiten, sexuelle Entfaltung, das ist alles in Algerien nicht möglich. Auch beispielsweise 2015, allein in den ersten 6 Monaten gab es über 6.200 Proteste im Land, die alle von der Polizei dann sozusagen aufgelöst wurden. Gewerkschaften können dort nicht frei arbeiten, obwohl ihnen die Verfassung das dann erlaubt. Das sind Zustände, wo man eigentlich nicht davon ausgehen kann und nicht zum Entschluss kommt, dass es sich hier um einen sicheren Herkunftsstaat handelt.
Wissen Sie denn, wie viele Algerier versuchen, einen Asylantrag in Deutschland zu stellen?
Also laut meinen Recherchen gab es 2015 54.762 Algerier, die in Deutschland Asyl beantragt haben. Und die Zahl ist steigend. Und ich denke, das ist natürlich, hat es damit zu tun, dass die sozialen Unruhen in Algerien dramatisch steigen. Und die fallenden Ölpreise führen dazu, dass der Staat diesen sozialen Frieden nicht mehr erkaufen kann. Also wenn es keine Subventionen mehr gibt, wenn es keine sozialen Wohnungen mehr gebaut werden können, die Jugendarbeitslosigkeit steigt. Das sind alles Indikatoren, die die Jugendlichen dazu bringen, in Algerien keine Hoffnung mehr sehen. Man muss auch sagen, dass wir in Algerien auch mit aufkeimenden Terrorzellen zu tun haben. Allein letzte Woche sind 12 Soldaten in Algerien umgekommen in Auseinandersetzungen mit Terrorzellen. 15.000 Soldaten wurden jetzt in den Süden des Landes geschickt, um dort die Grenze abzusichern. Wir haben dort mit unruhigen Nachbarländern wie Tunesien und Libyen zu tun. Das heißt auch nicht nur soziale Unruhen, nicht nur Jugendarbeitslosigkeit und Frustration, sondern wir haben auch mit einem Land zu tun, was mit Terroristen zu tun hat und auch eigentlich mittendrin ist im Kampf gegen den Terror.
Welche Auswirkungen hätte es denn für die Algerier, die jetzt, sagen wir mal, bereits nach Deutschland geflüchtet sind und einen Asylantrag gestellt haben, wenn Algerien nun als sicherer Herkunftsstaat eingestuft wird?
Ich vermute, dass es dann bedeuten wird, dass sie grundsätzlich kein Recht auf Asyl haben nach dem Grundgesetz. Da muss man natürlich gucken, ob sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention denn einen Flüchtlingsstatus bekämen. Das würde dann in dem Fall, glaube ich, auch dann schwierig. Die Frage ist, die man sich dann stellt, das würde im Grunde genommen dann Abschiebungen heißen. Wann findet auch diese Abschiebung dann statt? Das ist dann die nächste Frage. Wir haben ja bei den Kosovo-Albanern auch gesehen, dass sehr viele abgeschoben werden mussten. Die wurden geduldet und dann 5 Jahre, 6 Jahre danach wurden sie immer noch nicht abgeschoben. Das ist ja für die Betroffenen ein unmöglicher Zustand.
Wie schätzt Sie denn das Verhältnis zwischen Algerien und Deutschland ein? Und gibt es da auch Reaktionen in Algerien auf diese neue Einstufungsmöglichkeit?
Das wird ja von der Bevölkerung nicht so geteilt. Natürlich, der normale Algerier erlebt das anders. Wir gehen davon aus, dass es ein Deal gibt zwischen der algerischen und der deutschen Regierung, von dem wir bis jetzt aber noch nichts wissen. Das hat leider auch der Innenminister während seines Besuches in Algerien nicht genau ausführen können, worum es genau geht. Wir gehen davon aus, dass ein Deal abgeschlossen wurde, dessen Inhalte wir aber noch nicht genau wissen.
Algerien, Tunesien und Marokko sollen sichere Herkunftsländer werden. Was das für die Länder im Einzelnen bedeuten würde, das schauen wir uns in diesen Tagen näher an. Und über Algerien habe ich mit Merin Abbas gesprochen. Er ist der Algerien-Experte der SPD-Nahen-Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir haben ihn in seinem Büro in Tunesien erreicht. Vielen Dank, Herr Abbas.
Vielen Dank.
Den arabischen Frühling hätte es wahrscheinlich nicht gegeben ohne Tunesien. Im Dezember 2010 ging da die Jasmin-Revolution los, die der Auftakt war für Unruhen und Proteste in der ganzen arabischen Welt. Das ist inzwischen über 5 Jahre her, aber die Lage in Nordafrika hat sich immer noch nicht komplett wieder entspannt. Trotzdem möchte die Bundesregierung jetzt Tunesien genauso wie Algerien und Marokko zum sicheren Herkunftsland erklären. Wir blicken heute in jedes dieser 3 Länder und stellen die Frage, ist das Leben dort wirklich sicher? Und über Tunesien spreche ich jetzt mit Loai Mouthoun. Er ist Nahostexperte bei der Deutschen Welle und verantwortlicher Redakteur für das Internetmagazin Kantara.de. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Menschen aus Tunesien kommen nach Deutschland, um hier Asyl zu beantragen. Sollte Tunesien jetzt tatsächlich zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden, dann ginge das nicht mehr so einfach. Warum verlassen denn Tunesier überhaupt ihr Heimatland?
Ich glaube, das große Problem in Tunesien, also das Mutterland der Arabellion, das haben Sie richtig in der Anmoderation ja erwähnt, ist einfach die wirtschaftliche Situation. Also Tunesien, die tunesische Wirtschaft liegt am Boden seit den Terroranschlägen letztes Jahr, die den Tourismusbereich ja getroffen haben. Die tunesische Wirtschaft basiert auf die Großteil, auf die Einnahmen aus dem Tourismusbereich. Die private Sektor ist sehr stark eingeschränkt und kaum Existenz. Und Tunesien hat das große Problem, dass sie knapp 200.000 junge Menschen haben, die wirklich gut ausgebildet sind, die gut qualifiziert sind, für die aber im Grunde keinerlei Jobmöglichkeiten gibt. Also die Arbeitslosigkeit bei jungen Akademikern ist eigentlich das große Problem des Landes. Das macht alles so fragil und so anfällig und auch die Demokratisierung leidet darunter. Die Legitimität der jungen Demokratie in Tunesien leidet darunter, dass die Menschen, die jungen Leute auch keine Antworten oder keine Perspektiven mehr in Aussicht gestellt bekommen.
Also politische Situation ist instabil, die Wirtschaftslage ist schwierig, auch weil die Touristen wegbleiben und das scheint sich ja, wie Sie es gerade sagen, so ein bisschen gegenseitig zu bedingen. Wie findet man da raus aus dieser Spirale?
Tunesien ist ein kleines Land in Afrika. Es liegt zwischen Algerien und Libyen. Libyen ist de facto ein gescheiterter Staat. Seit dem Sturz Gaddafi wird Libyen von Warlords regiert. Also es gibt überhaupt keine staatlichen Strukturen. Tunesien hat über 1 Million libysche Flüchtlinge aufgenommen. Für ein kleines Land eine gigantische Herausforderung. Und natürlich blicken die Menschen auch in Richtung Europa. Ich finde, Europa musste alles tun, um Tunesien zu einem Erfolg zu machen. Im Postrevolution im revolutionären arabischen Raum haben wir nur Tunesien als Hoffnungsschimmer. Also das Land, das immer noch die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Demokratisierung mit sich bringt. trotz aller Schwierigkeiten, unter denen das Land leidet. Daher braucht das Land dringend auch finanzielle Hilfe. Man muss die Tunesier in den nächsten 3 bis 4 Jahren helfen, auf die eigene Beine zu kommen, durch Privatinvestitionen, durch befristete Jobmöglichkeiten für Akademiker, vielleicht in Europa, in einigen europäischen Ländern. Also diese Anreize, diese Hilfe zur Stabilisierung des Landes, Hilfe zur Selbsthilfe der tunesischen Wirtschaft, ist im Grunde genommen auch im Interesse Europa und auch strahlen auf die Region aus. Daher, die Tunesier alleine können es nicht schaffen aus eigener Kraft. Dafür ist das Land wirklich zu schwach.
Welche Rolle spielt denn beim Blick darauf jetzt die Möglichkeit, dass Tunesien zum sicheren Herkunftsstaat erklärt werden könnte?
Also ich sehe das nicht nur negativ. Also die Tunesien ist ja relativ sicher im Vergleich zu den anderen Staaten, im Vergleich zu Libyen zum Beispiel. Wenn im Rahmen dieses Abkommens Möglichkeiten geschaffen werden, dass in Ländern der Europäischen Union junge tunesische Akademiker vor 1 oder 2 Jahren arbeiten dürfen, im Rahmen, um erste Erfahrungen zu sammeln, um wirklich dieser Arbeitslosigkeit zu entkommen, dann wäre das schon für Tunesien wichtig. Das Entscheidende da bei diesem Abkommen, dass wirklich beide Seiten profitieren davon. Das Land, dass es nicht nur nach einem Sanktionsregime aussieht am Ende, nach dem Motto, die Tunesier sollen ihre Problembürger wieder zurücknehmen und das Thema sei damit erledigt. Das wäre zu einfach, zu eindimensional. Viel wichtiger wäre es, wirklich eine Kooperation auf beidseitiger Basis, dass die Tunesier eine Chance bekommen, der soziale Druck etwas entweicht, etwas reduziert wird und natürlich dadurch die tunesische Wirtschaft stabilisiert wird und auf der anderen Seite natürlich ist das Land Tunesien verpflichtet, die Bürger, die keinen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben oder kein Aufenthaltsrecht haben, wieder aufzunehmen. Also so eine Art von Abkommen wäre auch im Interesse Tunesien und natürlich auch Deutschland.
Aber ich möchte nochmal fragen, es fliehen ja aktuell Menschen aus Tunesien in Richtung Europa und auch nach Deutschland. Was würde sich an deren Verhalten konkret verändern, wenn jetzt Deutschland sagen würde, Tunesien ist ein sicheres Herkunftsland?
Der Anreiz wäre auch natürlich geringer, da ich glaube, die Menschen wissen, wenn wir in Deutschland angekommen sind und auch nicht auf legalem Wege oder im Rahmen einer Kooperation, dann werden wir auch zurückgehen müssen.
Würden Sie in andere Länder vielleicht dann versuchen auszuweichen?
Das kann man nicht ausschließen. Wie gesagt, die französischsprachigen Länder sind ja immer, waren immer ein Ziel. Aber in Bezug auf Deutschland ist es meistens so, dass es damit zu rechnen ist. Aber eine grundlegende Lösung ist das alles nicht. Aber wie gesagt, ich versuche auch etwas Gutes daran zu sehen, weil ich ja selber mit tunesischen Kollegen gesprochen habe, mit einigen Politikern, mit einigen Aktivisten der Zivilgesellschaft und alle sagen mir, es kommt auf die Art des Abkommens an, auf die Details. Bis jetzt haben wir nur allgemeine Prinzipienerklärungen, die der Bundesinnenminister ausgehandelt hat, aber praktisch, also wirklich wie das alles in der Realität umgesetzt werden soll, das weiß man noch nicht. Also diese jetzt allgemeine Prinzipien, die man jetzt mit Marokko und mit Tunesien verabschiedet hat, die sind erstmals ja wenig aussagekräftig.
Wenn das Abkommen also für beide Parteien Vorteile bringen würde, auch für die tunesische Bevölkerung, dann wäre es möglicherweise gar nicht schlimm, wenn Deutschland Tunesien zum sicheren Herkunftsstaat erklären würde. Das sagt Luai Mutun. Er ist Nahostexperte bei der Deutschen Welle und verantwortet als Redakteur das Internetmagazin Kantara.de. Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm. FM.